Deutschlandfunk Kultur Interview.
Seit Ausbruch der Pandemie sind Sie mir aufgefallen, Herr Rosenfelder, mit Ihrem kritischen Blick auf die politischen Maßnahmen in der Bekämpfung der Pandemie. Sie haben jetzt zuletzt eine, ich würde mal sagen, Breitseite gegen die eigene Zunft veröffentlicht. Die Regierungssprecher ist der Text überschrieben. Teile des deutschen Journalismus hätten in der Corona-Krise eine Wagenburg um das Kanzleramt gebildet, schreiben Sie da. Und weiter, dass viele Journalisten wohl ihre Aufgabe eher darin sehen, die Strategie der Regierung zu verteidigen, statt zu kritisieren. Bitte erklären Sie, bevor ich zumindest in Teilen widersprechen möchte.
Na, ich möchte zunächst mal davon ausgehen, dass das journalistische Grundprinzip seit der Aufklärung ja Kritik ist. Sonst bräuchte man keinen Journalismus. Journalismus ist sozusagen eine kritische Instanz, die das politische und gesellschaftliche Geschehen reflektiert. Und ich habe das Gefühl, dass genau diese Funktion in dieser dramatischen Krise, die ja wirklich ganz, ganz existenzielle Folgen für jeden von uns, für unsere Gesellschaft, auch gerade für die Schwächsten der Gesellschaft, für Kinder zum Beispiel und sozial Schwache hat, dass dieses Prinzip da nicht richtig ausgelebt worden ist. Man hat sozusagen tatsächlich sich weniger kritisch mit der Regierung und der Notwendigkeit der verhängten Maßnahmen befasst, als dass man sich kritisch mit den Bürgern befasst hat, die sich nicht richtig an die Maßnahmen halten. Oder man hat sich kritisch mit den Kritikern befasst, indem man die alle ins Lager der Corona-Leugner und Verschwörungstheoretiker eingereiht hat. Da sehe ich schon ein, möchte es jetzt nicht fundamentales Versagen nennen, aber ich sehe da eine Verfehlung gewissermaßen, was eigentlich die Aufgabe von Medien in der Gesellschaft angeht.
Aber haben Sie da wirklich alles in den Blick genommen? Weil ich habe schon früh Stimmen vernommen, wie die von Heribert Prantl bei der Süddeutschen Zeitung. Eine Schriftstellerin, Intellektuelle wie Juli C. hat sich ganz klar geäußert, hat dafür auch immer wieder in den verschiedensten Medien Raum bekommen. Wenn Sie es ein bisschen niedrigschwelliger ansetzen wollen, in Ihrem Hause bei Springer, die Bild-Zeitung, hat ja auch nicht wirklich gespart, wenn sie irgendwo gemerkt hat, die Politik ist da gerade nicht wirklich konsequent oder widersprüchlich in ihrer Politik. Da gab es doch viel und da gibt es doch nach wie vor viel.
Richtig, es gibt einzelne Stimmen. Wir haben die vorher aufgezählt. Man könnte noch quasi zwei Hände voll machen. Man kann Jakob Augstein noch nennen, beim Freitag zum Beispiel. Aber das waren vereinzelte Stimmen. Und ich denke, eigentlich müsste doch bei einer so fundamentalen gesellschaftlichen und auch politischen Krise das Verhältnis andersrum sein. Selbst wenn die Maßnahmen alle vernünftig wären, wovon ja, glaube ich, nicht mal die größten Optimisten ausgehen. Aber selbst wenn das so wäre, müsste doch der Job von uns Medien sein, immer wieder neu zu überprüfen, sind die wirksam, wie ist die Evidenzgrundlage für einzelne Maßnahmen, ist der allgemeine Lockdown wirklich eine effektive Strategie zur Bekämpfung einer Pandemie? Das müsste genau andersrum sein, dass der Job der Medien die Überprüfung, Hinterfragung dieser Prinzipien ist und nicht, dass es so ein paar, ich nenne es jetzt mal etwas überspitzt, Alibi-Kritiker gibt, die dann auch mal die Gegenposition zur Sprache bringen.
Ich habe vorhin gesagt, ich will Ihnen nur in Teilen widersprechen, weil ich weiß, was Sie meinen und im Prinzip so einen Grundton spüre. Und da passt natürlich rein, dass dann einzelne Stimmen vielleicht diesen Grundton etwas erweitern. Ich frage mich aber, woher kommt das? Haben Sie eine Erklärung?
Na, das hat verschiedene Gründe. Zum einen sind die Medien und die Journalisten ja auch Teil der Gesellschaft. Und wir haben ja in dieser Pandemie gesehen, wie stark das Motiv Angst doch die Debatten und die Diskurse prägt, gerade in einer Mediengesellschaft, die dann sozusagen durch Rückkopplung nochmal solche Angstgefühle verstärkt. Da gehören auch Journalisten dazu, da gehören auch Richter dazu, da gehören auch Politiker dazu. Also, dass man vor einer Pandemie Angst hat, ist ja total nachvollziehbar. Aber dass man nur aus diesem Motiv raus quasi dann argumentiert, finde ich problematisch. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass im Grunde seit dem Siegeszug des Populismus, auch seit dem Einzug der AfD in den Bundestag, Journalisten ihre Aufgabe zu oft darin sehen, die Regierung, unser politisches System, das ja in jeder Hinsicht schützenswert ist, zu verteidigen gegen die Populisten, gegen die gewissermaßen gegen den Mob auf der Straße und dabei dann auch ein bisschen ihre Rolle mit der eines Anwalts unseres Systems verwechseln.
Wobei das natürlich auch wirklich ein bedenkenswerter Aspekt ist. Also wenn man sich fragt als Journalist, als Journalistin, worauf muss ich schauen, was muss ich kritisieren, dann würde ich immer da ansetzen, wo die größten Irrationalitäten, die größten Unsinnigkeiten und so weiter zu finden sind. Und wenn die nun dann mal, also das vielleicht so als Verteidigung zu finden sind bei Demonstrierenden, bei Querdenkern und dergleichen, dass man dann den Fokus darauf richtet und vielleicht weniger auf Ministerpräsidenten und Kanzlerin. Ist das nicht auch eine Wahrnehmung der kritischen Rolle von Journalismus? Man ist eben nicht kritisch gegen die Regierenden, sondern gegen die, die, ich würde es mal sagen, verhältnismäßig sagen, noch irrationaler reagieren und agieren.
Absolut, natürlich muss es, gibt es sozusagen gesellschaftliche Phänomene, die ganz klar kritisch beobachtet werden müssen. Und es gibt ganz klar auch Grenzen dessen, wo sich Journalisten nicht konstruktiv mit auseinandersetzen müssen. Dazu gehört Faschismus, Hass, Rassismus, Volksverhetzung und all das. Aber man hat doch beobachten können, finde ich, dass seit dem April man sich die Auseinandersetzung mit der Kritik zu leicht gemacht hat, indem man im Grunde einen großen Topf aufgemacht hat. Und da hat man alle reingeworfen, die sich kritisch mit der Corona-Politik beschäftigen, unter anderem Julie C., die ja immer eine Verfassungsrichterin ist und Juristin und die da sehr früh, in Brandenburg, die da sehr früh rechtliche Bedenken angemeldet hat, verfassungsrechtliche. Und die wurde dann auch zum Teil, auch in den Medien, muss man sagen, in einen Topf geworfen mit AfD-Verschwörungstheoretikern, Reichsbürgern und so weiter. Hm. Aluhüten hieß es dann ja immer wieder. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass man da nicht mehr differenziert hat.
Ich habe noch einen kleinen Erklärungsversuch und das jetzt auch vielleicht erstmal ohne Wertung, sondern als eine Vermutung und eine Beschreibung, nämlich rund um die Person Angela Merkel. Ich glaube, sie hat mittlerweile bei uns einen Status erreicht und auch in journalistischen Kreisen, so eine Inkarnation der Rationalität zu sein oder zumindest so zu gelten. Also was sie sagt und was sie will, ist richtig. Und nur leider scheitert sie dann immer mal wieder an den dummen Jungs der Ministerpräsidentenriege. Das ist eine Beobachtung. Ich würde das insofern kritisieren, weil es natürlich nicht richtig ist und weil Angela Merkel wahrscheinlich eine der mit dem meisten Machtinstinkt ausgestatteten Politikerinnen ist, die wir so haben in diesem Lande. Gleichzeitig ist aber natürlich durch diesen Status, den sie hat als scheidende Regierungschefin, und letztendlich auch so ein bisschen, wenn wir auf die Geschichte der Pandemie zurückgucken, die jüngere durch einige Fakten, die wir da wissen, bestätigte Seite daran. Sie hat nichts mehr zu gewinnen, sie hat nichts mehr zu verlieren und sie guckt da mit einem recht wissenschaftlichen Blick darauf.
Das würde ich in Frage stellen. Also die Rationalität, die gibt es sicherlich als Topos, dass Angela Merkel als Physikerin da sozusagen den kühlen und unbestechlichen Blick auf die Dinge hat. Ich sehe das gar nicht so. Also wenn man sich den Beraterstab anschaut, der jetzt auch wieder zum Zuge gekommen ist, als die letzten Einschränkungen beschlossen wurden, da war in der Runde kein Soziologe, kein Jurist, kein Psychologe, kein Pädagoge. Da waren nur sozusagen Virologen, Statistiker, Mathematiker, Physiker drin. Und das ist ja ein völlig falsches Paradigma. Eine Gesellschaft besteht aus Kontakten. Kontakten sind nichts, wo ein Virologe groß was zu sagen hätte. Das ist ein soziales Phänomen. Und wenn man in einer Gesellschaft auf eine radikale Kontaktreduzierung setzt und versucht, möglichst alle Kontakte zu unterbinden, dann hat das Effekte, die man wissenschaftlich beschreiben kann, wenn man sich die entsprechende Expertise holt. Da sehe ich aber gar kein Interesse bei unserer Bundesregierung. Es wird sozusagen ganz starr auf dieses Ziel von einer Inzidenz von 50 gesetzt, was ja einerseits unrealistisch ist im Winter und was auch zweitens insofern fragwürdig ist, als dass es ja auf das Ziel der Kontaktverfolgung ausgerichtet ist. Die Kontaktverfolgung hat, aber das hat man im letzten Sommer gesehen, gar nicht richtig funktioniert. Also wir machen einen gigantischen Lockdown, nur um ein Ziel zu erreichen, dass es gar nicht hilft, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Da sehe ich keine wissenschaftliche Rationalität im Gang, sondern eher sozusagen ein gewisses Beharrungsvermögen, an einer einmal gewählten Strategie festzuhalten, weil man sich sonst auch unangenehme Fragen stellen müsste.
Naja, das ist jetzt wahrscheinlich so eine Hätte-Hätte-Fahrradkette-Diskussion, aber es gab ja häufiger die Momente in diesem Jahr, da die Bundeskanzlerin gesagt hat, lasst uns mal vorsichtshalber schon dieses oder jenes tun. Und dann aus, ich finde, nachvollziehbaren Gründen, mit Blick auf das gesellschaftliche Leben, das man nicht zu schnell wieder zum Erliegen bringen wollte, überstimmt worden ist in dieser Frage oder vielmehr in ihrer Zuständigkeit da ja gar nicht gefragt war, sondern die Ministerpräsidenten. Das heißt, ja, Beraterkreis hin oder her. Es gibt schon so ein paar Evidenzen, dass mit früheren Maßnahmen vielleicht diese Situation, wie wir sie jetzt haben, nicht so problematisch wäre, wie sie ist.
Das sehe ich eigentlich nicht. Ich sehe im Gegenteil, dass die Zahlen ja gerade gegen den Erfolg der Lockdown-Strategie sprechen. Man sieht ja, dass zum Beispiel im Dezember sich die Infektionen in fast allen gesellschaftlichen Gruppen gesenkt haben, aber dass sie genau in der Gruppe, auf die es ankommt, nämlich bei den Alten, bei den über 80-Jährigen, steil nach oben gegangen ist und da ja auch die Sterbedynamik in einer schrecklichen Weise sich in den letzten Wochen entwickelt hat. Das spricht ja gerade gegen die Effektivität der Strategie, für die Angela Merkel auch mit ihrem Bundeskanzler-Beraterstab sich entschieden hat.